ARD.
Der Sonntagsbrunch mit Stefan Bischoff und Peter Kraus. Ein Podcast von MDR Sachsen.
O Sonne, thronst so wolkenlos, schon flog der Vogel hoch empor, wohl Knospen, Rosen schon wo Moos, so kommt der holde Sommerfloh. Und so, lauter solche Dinge streben der selige Bete den helfenden Engeln entgegen.
Peter Kraus kann's noch, Zungenbrecher, die er vor 65 Jahren in der Schauspielschule lernen musste. Und auch der Hüftschwung funktioniert noch.
Was heißt können die denn? Den muss ich machen, den will mein Publikum sehen.
Ein MDR Sachsen Sonntagsbrunch-Podcast mit Schwung also in der ARD Audiothek. Dank Peter Kraus, der weder seine Tournee Abschiedstournee nennt, noch eine Erfolgsstatistik führt.
Ich habe mitgezählt bis 17 Millionen und dann habe ich aufgehört. Das war Spaß. Ich habe keine Ahnung, wirklich keine Ahnung.
Interessiert Sie das nicht?
Nein, überhaupt nicht. Was soll ich damit? Nein, ich brauche das nicht.
Ein Tausendsasser, eine Ikone der deutschen Musik und des Fernsehens ist zu Gast Peter Kraus, der erste deutsche Popstar. Man mag das alles beinahe auch gar nicht glauben. 7 Jahrzehnte Musik- und Fernsehgeschichte, die damit begannen, dass die Mädels in Ohnmacht fielen, wenn er die Bühnen rockte. 85 ist Peter Kraus jetzt und er ist wieder auf Tour oder immer noch auf Tour, wobei ich davon ausgehe, dass sich das mit in Ohnmacht fallenden Mädels inzwischen erledigt hat.
Soll ich darauf antworten? Ja, ja. Also es hat sich erledigt, fallen wenig Mädels in Ohnmacht.
Das finde ich auch sehr hilfreich. Herzlich willkommen, Peter Kraus.
danke.
Sie sind nicht nur Musiker, sondern auch Schauspieler. Sie waren mal Disco-Betreiber, künstlerischer Leiter einer Großdisco. Sie waren Drehbuchautor, Produzent, Showmaster, Maler, Hobbyrennfahrer. Regisseur habe ich vergessen. Ja. Genau, Regisseur steht hier auch noch. Die Liste geht noch weiter.
Na wunderbar.
Was haben Sie eigentlich nicht gemacht?
Das ist schwere Frage. Radio-Disc-Jockey war ich nicht. Oh ja, war ich auch bei Luxemburg.
Genau. Radio Luxemburg.
Habe ich auch gemacht, einmal eine Woche lang. Ja.
Ja.
Hat mich der Frank Elstner immer so reingelegt, hat mich in der Früh hingeschickt um 6 Uhr die Morgensendung. Ist jemand dabei, der wird dir helfen. Und dann war niemand da.
Und dann mussten Sie es alleine machen, so wie das heutzutage üblich ist.
Und er saß zu Hause und hat sich das angehört, wie ich da durch die Runden komme. Und ich habe damals eine gute Idee gehabt, spontan, weil ich wusste wirklich nicht, um was es geht. Ja. Ich habe dann gesagt, es ist für mich viel zu früh und ich kann um diese Zeit auch noch gar nicht sprechen. Deshalb spreche ich mich jetzt ein mit dem, was ich gelernt habe aus dem Kleinen Hai. Das würde Ihnen nicht viel sagen. Kleiner Hai war die Sprechschule für Schauspieler. Ja. Das geht dann...
So Zungenbrecher.
Nein. O Sonne, thronst so wolkenlos, schon flog der Vogel hoch empor, wohl Knospen, Rosen schon wo Moos, so kommt der holde Sommerfloh. O Wonne voll, o Sorg, o Not, ob Donne droht, ob Sonne lot, dort oben hoch, wo Morgen rot, Gott loben vom schon vor dem Tod und so. Lauter solche Dinge streben der selige Bete den helfenden Engeln entgegen.
Das und dann habe ich
mich
drauf
da immer
noch
eingesprochen. Und sonst nichts. Und zwischendurch hat irgendjemand Musik gemacht und das war eigentlich sehr lustig.
Das war wahrscheinlich die lustigste Sendung, die Sie jemals produziert haben.
Der Radio Luxemburg war ja damals der modernste Sender oder überhaupt der erste moderne Sender, der ihm ein...
Auf Kurzwelle haben wir den im Osten gehört.
Ja. Und das war schon sehr lustig, ja.
Ja. Ich würde nochmal auf diese Liste Schauspieler, Regisseur, Disco-Betreiber, Drehbuchautor, Produzent und so weiter zurückkommen. Ich habe das jetzt einfach so hintereinander, ohne das zu sortieren, runtergelesen, wie ich es mir aufgeschrieben habe. Wie sortieren Sie sich diese Liste für sich so nach Wertigkeit?
Nach Wertigkeit würde ich sagen, auf der Bühne zu stehen, Live-Konzerte zu spielen, ist Nummer eins. Mhm. Das ist auch der Grund, warum ich es noch mache. Und kann das auch wunderbar erklären, weil wenn Sie Fernsehen machen oder Filme machen, dann arbeiten Sie etwas mit der Hoffnung, dass das sehr gut wird und dann irgendwann mal betrachtet auch gutiert wird. Wenn Sie auf die Bühne rausgehen, dann stehen Sie unmittelbar vor dem Publikum und die erste Reaktion ist schon da, wenn Sie sagen, guten Abend. und dann kommt schon
hoffentlich
was.
Hoffentlich ist da eine Reaktion
und das
da.
Das ist natürlich das ist viel, viel beeindruckender. Das ist einfach toll. Ja?
Ja.
Der unmittelbare Kontakt zum Publikum und auch das Ende eines Konzerts ist ja so, dass du in glückliche Augen schaust und es ist einfach was anderes. Also wenn du ein Produkt herstellst, das irgendwann mal endlich dann im Fernsehen zu sehen ist.
Ja.
Und ja, also
ein ewiger Prozess.
Ja,
also und dann weiß man nicht, wie es ankommt.
Deshalb ist live natürlich das Größte. Ja, was würde ich anders so? Mein großer Traum war ja immer, ich habe ja immer als junger Mensch gesagt, okay, ich mache jetzt alles durch, muss Theater spielen, ich muss Musical spielen und so weiter, aber mit 35 werde ich mich nicht mehr schminken und nur noch hinter der Kamera sein und ein bedeutender Filmregisseur sein.
Das ist ja nicht geworden.
Nein, das bin ich nicht geworden, weil ja damals auch niemand wusste, dass diese verfluchte Rock'n'Roll-Musik aus den 50er Jahren, dass die sich hält. Man hat ja damals gesagt, okay, das ist eine Sternschnuppe, die kommt und der Spuk ist bald vorbei.
Ja.
Und dann wird es in Deutschland wieder aufwärts gehen.
Das wurde ja damals als Bedrohung wahrgenommen.
Das wurde als Bedrohung wahrgenommen. Ja, ja, das verdirbt alles. Es verdirbt die Erziehung der Kinder und das ist eine Katastrophe. Und das wird ja alles wieder verschwinden. Also das hat man ja nicht wissen können, dass ich heute auf der Bühne stehe, mit 85 die Songs singe aus der wilden Rock'n'Roll-Zeit, die ich als 16, 17, 18, 19-Jähriger gar nicht singen durfte, weil die zu wild waren. Das ist ja das Irre an der Geschichte. Und
Sie holen jetzt das nach, was Sie mit 16 nicht durften.
Ja, na, nicht ganz so, aber ungefähr. Dafür habe ich andere Dinge gemacht mit 16, die ich jetzt nicht mehr darf.
Ist vielleicht auch gut so, oder?
Ja, besser.
Hat nicht alles seine Zeit. Hatten Sie damals schon das Gefühl, als Sie diese Musik gemacht haben und als Sie sich auch nicht beirren lassen haben, diese Musik auch weiterzumachen, dass das wiederkommt, so wie meine Oma auch immer gesagt hat, kommt sowieso alles wieder? Oder waren Sie sich da auch selber nicht sicher?
Ich muss sagen, es hat mich eigentlich gar nicht interessiert, ob das wiederkommt oder nicht wiederkommt. Meine Musik war ja eine andere, das war ja die Swing-Ära, in der ich aufgewachsen bin, also als junger Mensch. Ich habe mich nur für amerikanische Swingmusik interessiert, also für internationale Musik. Und das habe ich auch meine aktuelle Platte, die sich an diese Zeit erinnert.
Mhm.
Und für mich war Rock'n'Roll einfach eine tolle Sache, weil ich sagte, das ist ja viel einfacher und viel simpler und viel besser für Jugendliche.
Ja.
Und ich wollte ja, dass die Jugend...
leichter herzustellen.
Ja.
Für Swing braucht man ein Orchester.
Einfach. Drei Harmonien und ab geht's und es geht in die Beine. Ich habe damals auch ein bisschen so Merchandising-Geschichten gemacht. Also wir haben zum Beispiel eine Gitarre rausgebracht mit 4 Saiten, die leichter zu spielen ist. Das waren so die ersten Merchandising-Gehversuche. Die hatten den Hintergrund, dass die Jugend ein Instrument lernt dazu. Und wir haben kleine Heftchen gemacht, wo die Finger aufgezeichnet waren und so. Ich habe mehrere solche Dinge gemacht.
Peter Kraus Pullover hat es auch noch gegeben.
Hat es auch
jetzt
gegeben,
gefunden.
Ja, das war
Internet.
Zwar weniger gut, aber immerhin. War auch was. Aber das war so ein Abschnitt, wo ich einfach sagte, das ist die Musik der Jugend, die gehört her. Und das habe ich ganz fanatisch durchgezogen und das war auch gelungen.
Ja. Und
aber es war nicht so, dass ich jetzt sagte, schauen Sie, ich sage immer, ein echter Rock'n'Roller wie Chuck Berry, ja, der hat sein Leben lang die Musik gemacht. Ob der jetzt toll gespielt hat oder ob es gut ging, dann hat er in Stadien gespielt und wenn es nicht gut ging, hat er in einem Kellerlokal gespielt. Ja, das war wurscht, aber der hat seine Musik gemacht. Das ist ein echter Rock'n'Roller. Ich bezeichne mich eher als den Entertainer, der auch Rock'n'Roll gemacht hat, aber irgendwas anders. Deshalb habe ich damals nicht daran gedacht, wie lang sich der Rock'n'Roll hält oder irgend sowas. Für mich war das Ziel, viel machen, Theater spielen, bla bla bla, Regisseur werden und Oscar gewinnen und was weiß ich, ganz hoch angesetzt.
Und warum wollten Sie so unterschiedliche Dinge machen? Wie ist das gekommen? Warum haben Sie nicht gesagt, ich bin jetzt Musiker, Riesenerfolg?
Weil mein Vater schon so war.
Mhm. Der hat ein Theater?
Mein Vater hat mit 16 Jahren seine erste Schallplatte rausgebracht, genauso wie ich. Und der hat ein Kabarett-Ensemble gegründet, politisches Kabarett, hat in Wien ein Theater gehabt, er hat in Salzburg ein Theater gehabt. Ich habe die Hausaufgaben bei den Theaterproben gemacht. Sein bester Freund hat mit ihm Kabarett gemacht, das war der Gunther Philipp, der Name sagt Ihnen auch was, der hat dann Filmkarriere gemacht. Also ich bin einfach da aufgewachsen und ich habe gesehen, das Spannende an der ganzen Geschichte ist, dass das unheimlich breit gefächert ist. Also da kann ich mich wirklich mein ganzes Leben lang erfreuen daran, unter Umständen. Also ich hatte nie den Drang, Schlagersänger zu werden und da jetzt möglichst viele Nummer 1 Hits zu landen oder nur Theater zu spielen. Das gibt's ja auch. Zum Beispiel, das fällt mir jetzt gerade ein, Conny Frobisch zum Beispiel.
Ja.
Mit der ich auch viel gemacht habe
Film und so weiter. Gespielt haben,
die das Traumpaar. Die hat einen, und das bewundere ich, die hat einen ganz klaren Plan. Die hat gesagt, so, und jetzt aus mit der Singerei und Schluss. Ich will jetzt Theaterschauspielerin werden und ich will das ganze Repertoire durchspielen, dass eine Schauspielerin zu spielen hat am Theater. Und die hat das gemacht und hat das durchgezogen. Und die hat in München einfach alles gespielt an den Kammerspielen, was man als Frau spielen kann. Das ist eine ganz andere Geschichte wie bei mir. Ich bin so mehr der Tausendsasser. Ich habe alles probiert und manches ist gelungen, manches ist in die Hose gegangen und so weiter.
Ja. Sie hatten so eine gelassene Art. Hatten Sie die schon immer? Oder haben Sie zwischendurch auch mal, waren Sie da auch mal verbissener und haben gesagt, ich muss jetzt die Nummer 1 haben?
Nee, das hat mich nie interessiert, nein.
Warum nicht? Was hat Sie so gelassen gemacht?
Weil, da muss ich dazu sagen, ich sehe das, da sehe ich zwei Berufe.
Ja.
Der eine ist ein Hitmacher, ein Hitschreiber, wie ein Herr Bohlen zum Beispiel, der bewusst einen Hit schreiben kann. Der andere ist ein Musiker, der die Musik macht, die er im Herzen trägt. Und die macht er. Ob das jetzt dem Publikum gefällt oder nicht, das ist ihm, sollte ihm, und in meinem Fall ist ihm egal.
Ja. Und dem Publikum gefällt es ja.
Ist ja, die Frage, wenn man Glück hat.
Will man
Glück
hat. Millionenpublikum.
Aber, ja, klar, aber ja. Du kannst auch auf der anderen. Aber das ist ein anderer Beruf, finde ich. Du lebst in der Musik, du singst die Musik, was dir gefällt, und wenn du dann das Glück hast, dass das Publikum das auch mag, dann kannst du auch einen Hit machen, ja. Aber es gibt eine andere Berufssparte, die einfach konzentriert die Hits konstruieren, sage ich mal. Ja. Das ist ganz was anderes. Das hat
was jetzt die KI macht.
Das ist das sowieso das Schlimmste, was jetzt kommt. Also, jetzt ist ja auch der Herr Bohlen arbeitslos.
Ja. Haben Sie schon mal irgend so ein Programm gefüttert und dem Programm gesagt, schreibe mir einen Peter Kraus-Hit?
Nee, aber meine Musiker haben das gemacht. Die haben das schon gemacht, ja.
Und was ist da rausgekommen?
Ach, ich habe es nicht angehört. Aber ich meine, die Tatsache ist, dass wenn ich jetzt nicht mehr singe, dass man Schallplatten machen kann, schöne LP, Peter Kraus singt, was weiß ich, Operette, und das geht. Das ist machbar. Ja. Dann singe ich ja eben Operette oder was weiß ich und weiß gar nichts davon.
Ich hoffe, Sie kriegen trotzdem Tantiemen.
Das glaube ich kaum. Bei KI glaube ich nicht, dass man dann Tantiemen bekommt.
Ja, das ist noch, das wird jetzt gerade in Amerika durchgeklagt. Bin ich sehr gespannt, was dabei rauskommt.
Da wissen Sie mehr als ich.
Ja. Peter Kraus ist zu Gast. Sie haben immer mal wieder aufgehört schon. Jetzt sind Sie 85 und dann eben doch nicht. Es gibt eine neue Tour. Die siebte
Abschiedstour.
Die siebte, aber jetzt steht nicht Abschied drüber.
Nein, ich meine, das haben wir auch lang genug durchgezogen. Das genügt jetzt.
Sie haben erzählt, dass dieser direkte Kontakt mit dem Publikum so was ganz Wichtiges ist. Was macht das Singen mit Ihnen? Man sagt ja auch, dass Singen so was sehr Wohltuendes hat. Spüren Sie das für sich auch, wenn Sie da oben sind und dann loslegen?
Ja, wahnsinnig. Also klingt jetzt eitel, aber ich höre mich wahnsinnig gerne selber singen.
Es ist Ihr Beruf.
Ja, nein, gut, aber ich höre mich einfach. Und jetzt komme ich wieder auf meinen Liebling zurück, und das ist eben die Jazzmusik oder die Swingmusik oder auch der Rock'n'Roll im Gegensatz zum Schlager. Bei der Swingmusik intonierst du, zwar intonieren ist jetzt das falsche Wort, improvisierst du mit der Melodie. Immer. Du singst ja nicht jeden Tag oder jedes Mal das Lied genauso. Das verändert sich ja immer. Das ist ja das Schöne.
Du bleibst in der Tonart.
Der Schlager muss ja, der muss ja genau immer dasselbe sein, sonst singen die Leute ja nicht mit. Ja. Und deshalb ist Swing-Singen und alte Standard-Singen oder was weiß ich, ist, und das ist halt meine Art und das ist das Schöne auf der Bühne.
Ja.
Das ist Live-Singen. Aber das, und auch die Tatsache, dass es noch Leute geben muss, die mit 7 Musiker auf die Bühne gehen und live spielen.
Großartig.
Und nicht irgendwie so tun, als würden sie, und dann kommt es in Wirklichkeit aus dem Kästchen raus.
Ja, ja. Aber ich glaube, das spürt man auch, wenn man verarbeitet wird als Publikum. Es wird dann, wenn ich das richtig verstehe, aus dem deutschen Elvis Presley, so wurden sie genannt, als sie ganz jung waren, mit den Rock'n'Roll-Geschichten, da jetzt sowas wie der deutsche Frank Sinatra draus?
Na, das wäre schön. Frank Sinatra war für mich... ich meine, das ist ein Gott. Ich sage noch, warum. Weil gerade was jetzt hochinteressant ist für mich, wie heutige Sänger singen. Die singen ja, da geht es in erster Linie um eine Stimmfärbung. Ja? Die verstellen ihre Stimme, entweder soll sie kratzen oder heiser sein oder besonders hoch oder schrill oder irgendwas. Wir haben ja damals mit der ganz normalen Sprechstimme gesungen. Das wäre auch meine Antwort auf die Frage, die auch oft gestellt wird, wieso klingt Ihre Stimme noch genauso wie als junger Mensch? Warum? Weil ich mit der Sprechstimme singe. Ich habe ja nie meine Stimme verstellt. Mhm. Ich kratze ja nicht irgendwie rum oder irgend sowas. Ja? Ja. Das ist das eine. Aber heute wird gesungen mit möglichst originellen Phrasierungen, aber nicht textbezogene. Frank Sinatra war deshalb für mich der König, weil er gesungen hat wie ein Schauspieler, der den Text als Gedicht vorträgt. Der ist genau auf den Text eingegangen. Der hat den Text in erster Linie gebracht. Und dann, und das glücklich oder toll oder bravourös verbunden mit dem Gesang, mit der Improvisation oder mit was immer. Aber das Wichtige war immer das Verkaufen des Textes. Und das versuche ich auch. Ich bin aus der Ära, die das noch gemacht haben. Udo Jürgens war so einer, der seine Texte singen konnte und trotzdem toll gesungen hat, ja. Aber in erster Linie den Text präsentiert hat, wie ein Schauspieler, der den Text als Gedicht vortragen würde. Und das ist mir heute davongekommen. Ich höre immer im Radio und dann höre ich irgendwelche Mädels singen, die sensationell gut singen. Und ich denke mir, Mist, warum verstehe ich den Text nicht? Ich krieg's einfach nicht raus. Aber ich höre gut.
Ja, eben.
Aber ich krieg's nicht raus.
Können wir nochmal sagen, Peter Kraus sitzt hier. Im Studio sitzt man sich auch ein ganzes Stück entfernt. Er ist 85, hat kein Hörgerät, obwohl er die ganze Zeit laute Musik gemacht hat.
Das ist wieder ein Irrtum. Das ist ein Irrtum. Wenn Sie sich vorstellen, die Musik ist heute laut. Ja. Heute ist es so laut, dass die Hälfte der Jugendlichen geht mit Ohrstöpseln rein. Ich frage mich, warum bitte? Warum drehen Sie es nicht leiser? Ich meine, wir haben damals Hallen zum Beben gebracht und es waren auf der Bühne 2 kleine Boxen. Das war nicht laut, man glaubt, das war laut. Wir hatten gar nicht die Möglichkeit. Schauen Sie, Max Greger hat live gespielt, da war ein Mikrofon stand am Bass und eines lag im Klavier drin und eines hing von oben runter auf der Drum. Heute hat eine Drumset hat mindestens 15 Mikrofone. Du fragst dich, wozu? Und das war nicht laut, man täuscht sich da. Heute ist es laut. Also heute ist Wahnsinn, dass die jungen Leute das aushalten, frage ich mich sowieso. Und weil es nicht laut war, sage ich, ist der Grund, warum ich heute noch so gut höre.
Noch was, worüber ich gestaunt habe. Ich habe vorhin gesagt, es ist so unglaublich. Das war auch so mein Gefühl, dass ich, wie kann das alles in ein Leben passen, was der alles gemacht hat und wie viel er gemacht hat. Und dann habe ich gedacht, ich muss doch irgendwie diese Unfassbarkeit dann doch irgendwie mit Zahlen zu fassen kriegen. Ja. Bin da aber ziemlich gescheitert. Also ich habe gefunden, sie haben in den ersten 4 Jahren 36 Titel produziert, die sich 12 Millionen Mal verkauft haben, so Pi mal Daumen. Aber wie viele es insgesamt sind, ich habe überhaupt keine verlässliche Statistik gefunden.
Ich auch nicht.
Aber Sie haben doch wahrscheinlich ein Archiv oder eine Privatstatistik.
Ich habe mitgezählt bis 17 Millionen und dann habe ich aufgehört. Spaß. Ich habe keine Ahnung. Wirklich keine Ahnung.
Interessiert Sie das nicht?
Nein, überhaupt nicht. Was soll ich damit? Was soll ich damit? Er war erfolgreich und das muss ja nicht bemessen sein, das genügt ja. Erfolg muss man jetzt noch nicht noch, nein, ich brauche das nicht.
Und es gibt dann auch nicht bei Ihnen im Keller sowas wie ein kleines Peter Kraus Museum, Privatarchiv oder
Nein, ich weiß nicht, sowas? Ich habe alles verschenkt. Alles? Es gibt in Zürich gibt es einen Mann, der mich auch begleitet seit meiner Jugendzeit.
Da gibt's der Krausologe?
Nein, der Krausologe ist ein anderer. Der Krausologe ist der, ein Krausologen gibt es, das ist derjenige, den ich anrufe, wenn ich eine Frage zu meiner Person habe, dann antwortet der mir spontan und sagt mir, was das war.
Ist auch gut, wenn man
Krausologe so jemanden hat. Ist ein wichtiger Mann in meinem Leben, ja. Und es gibt Clubs, also wie zum Beispiel in Stuttgart oder, in Stuttgart ist auch ein Club. Oder in Zürich, dem habe ich alles geschenkt, da gibt es ein Museum, ein kleines. Mhm. Den kann ich zum Beispiel fragen, wann ist die Platte rausgekommen, und wer hat das komponiert und wer steht da auf dem Cover und so, das weiß der dann alles. Ja. Wenn ich das mal brauchen sollte, aber ich brauche es ja nicht, was soll ich damit?
Sie gucken nach vorn, nicht so sehr nach hinten.
Richtig.
Was für ein toller Mann.
Na, das hat doch nichts mit toll zu tun. Andere wird vielleicht ein... Wird vielleicht einer, der nach hinten guckt, immer, der wird vielleicht sagen, das ist ein Spinner. Was weiß man.
Aber vielleicht hält das auch jung. Vielleicht ist es genau der
Punkt. Das auf alle Fälle. Also das kann ich ihm garantieren,
ja.
Wenn einer dagegen ist. Das hält auf alle Fälle jung.
Sie haben jetzt gerade schon gesagt, wir haben der Krausologe, die Fanclubs, es hat zu besten Zeiten 800 Fanclubs gegeben. Ja, der erste mindestens. Fanclub hat sich gegründet, da waren Sie
16,
also noch nicht mal volljährig. Und ich habe mich dann gefragt, in dieser wilden Zeit, und man erkennt Sie ja auch heute noch sofort, Sie sind jetzt 85, aber Sie hätten mir in irgendeinem Bus gegenüberstehen können, hätte ich gesagt, das ist Peter Kraus, klar.
Ich kann eine nette Geschichte erzählen. Ich habe einen Brief bekommen von einem jungen Mädchen, ich schaue mir so gern deine alten Filme an. Das Tolle an dir ist, du siehst dir immer noch ähnlich.
Ja, finde ich ja auch.
Ist das süß?
Das ist doch süß, oder? Das ist total süß. Ich habe mich aber gefragt, wie haben Sie irgendwie so ein Stück Privatleben dann noch organisieren können, wenn Sie überall erkannt werden und in diesen wilden Zeiten, wo Sie waren der erste Mann im Bravos-Darschnitt, Sie waren wirklich ein Popstar, eine Ikone schlechthin. Ja. Da kann man doch nicht über die Straße gehen, ohne dass einer anfassen will. Oder ein Nee.
Naja, was soll ich dazu sagen? Also es ist vielleicht mit ein Grund, warum ich nach Lugano gezogen bin. Ich lebe am Luganer See in der Schweiz und das schon sehr früh bin ich da hingegangen und das habe ich schon so als meine Insel gesehen, wo ich bin sehr gerne Auto gefahren, fahre nach wie vor gerne Auto. Und ich bin einfach da runtergeschossen und fühlte mich da wohl. Da spricht man Italienisch und die Italiener kannten mich nicht. Und wenn mich einer kannte, dann hat er gesagt, das ist der deutsche Adriano Celentano.
Noch was.
Oder, nein, aber ich war, das war bestimmt der Grund. Es gab damals für mich zwei Möglichkeiten. Oder überhaupt in meinem Anfang, in der Erfolgszeit. Gab es zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst dahin, wo die anderen sind, die du verehrst oder die du magst, dann hätte ich nach Hamburg gehen müssen, ja, Otto.
Damals, ja.
Ja, dann später Lindenberg und so weiter.
Mhm. Die Beatles sind auch als erstes nach Hamburg gegangen.
Ja, richtig. Ja. Hamburg war damals für Rock'n'Roll, war das, da hätte ich eigentlich hingehen müssen, wenn mich der Rock'n'Roll so begeistert hätte, dass ich gesagt hätte, da bleib ich. Aber ich wollte einfach, also ich wollte wahrscheinlich schon die berühmte Insel haben, wo man das Gefühl hat, es kennt mich keiner. Und die Schweizer sind als solches natürlich auch, also, ja, wie soll ich sagen, nicht so wie jetzt zum Beispiel, wo ich jetzt auch zu Hause bin in der Steiermark. Der Steirer ist ein unheimlich freundlicher Mensch und der schreit über die Straße rüber, grüß dich Sugar Baby, servus.
Und das die sagen Sugar Baby.
Die sagen Sugar Baby zu mir. Das freut mich aber. Ich finde das jetzt lustig. Das würde der Schweizer niemals machen.
Ja.
Das würde der niemals tun. Ja, aber ich glaube, das war der Grund. Also, und Ja, mein Gott, und dann habe ich, ja, ich bin 55 Jahre glücklich verheiratet. Und
habe ich mich auch gefragt, wie macht man das?
Am 1. Oktober. Ja, bin ich verheiratet.
Was ist das Rezept für so eine lange Ehe?
Naja, bei mir hat sich alles ein bisschen verschoben. Ich bin sehr früh, habe ich Karriere gemacht, sehr früh sind die Mädels, hatte ich Erfolg bei der Weiblichkeit.
Sie haben sich ausgetaubt.
Sein. Ja, bei mir hat alles früher begonnen, sagen wir mal so. Und deshalb konnte ich auch früher mich entschließen, nachdem ich das Gefühl hatte, die richtige Frau gefunden zu haben, zu heiraten. Und das war ein sehr weiser Entschluss damals. Wir führen eine super Ehe. Und das ist natürlich auch etwas, es ist, wenn es gut geht, ist es etwas zum Jungbleiben. Ja, weil du bist alleine, wir leben eigentlich zu zweit vor uns hin, gemütlich und haben es schön. Das ist natürlich wesentlich einfacher, als wenn ich jetzt zum Beispiel viermal geschieden wäre und.
Ja. Stressige Scheidungen.
Ja, anstrengende. Ich stelle mir das entsetzlich vor. Ich bin froh, dass ich dem entgehen konnte.
Ja. Wie muss man sich Ihren Alltag vorstellen? Oder wie kann man sich Ihren Alltag vorstellen? Sie haben es gerade gesagt, Sie leben mit Ihrer Frau so vor sich hin. Jetzt sind Sie wieder auf Tour. Sie bereiten sich sicher auch darauf vor. Sie geben Interviews. Aber das ist ja nicht immer so. Sie sind ja jetzt nicht jeden Tag auf Tour. Ja. Wie ist Alltag bei Peter Kraus und Frau Kraus?
Also wie gesagt, ich stehe sehr früh auf, dann gehe ich zur Espressomaschine und trinke 2-3 Espressos und dann mache ich irgendwas. Entweder Gymnastik oder Dehnen oder ich fahre wenn schönes Wetter ist, mit dem Kajak auf den See raus oder was weiß ich. Und dann komme ich zurück und dann schreit meine Frau von oben runter, hallo, und dann mache ich einen Kaffee oder 2 Kaffee und dann gehe ich zu ihr ins Bett und dann frühstücken wir im Bett. So ist es. Ganz einfach.
Ihre Frau steht ein bisschen später auf.
Ich stehe ein bisschen später auf, ja, das steht ihr auch zu. Und dann überlegen wir, was wir machen. Und dann machen wir was. Denn das Wichtigste ist, dass etwas gemacht wird. Ja? Mhm. Mein Sohn ist da, der sagt immer, mein Papa ist eine Katastrophe.
Wieso?
Man hat keine Ruhe mit dem. Der will immer was machen, da muss immer was los sein. Und ich, das ist, ja, es ist immer was los.
Ein Unruhegeist?
Ja.
Peter Kraus?
Richtig.
Ja. Ein Unruhegeist?
Ja. Ich wackle auch jetzt schon auf dem Stuhl herum, es dauert ziemlich lang.
Das nehme ich einfach so, Sie sind natürlich auch ein Tänzer. Aber
es macht sehr viel Spaß mit Ihnen, Entschuldigung.
Dass ich gleichfalls.
Dass ich das gesagt habe.
Ich muss immer mal durchatmen und denken, es ist wirklich Peter Kraus, der hier sitzt. Ja, ich habe natürlich mehreren Leuten erzählt, dass ich heute hierher fahre und dann Peter Kraus, wirklich der Peter Kraus? Ich sage, ja, schon der Peter Kraus. Ja, eben.
Das lieb, danke. Das,
ich, beim Kajakfahren macht es bei mir so, Sie fahren da wirklich Kajak auf dem See?
Auf dem See, also so ganz normales, in Österreich sagt man Paddelboot.
Paddelboot, ja, na klar. Ja.
Ja. Das ist schön. Ich habe Rennradfahren aufgegeben, weil es zu gefährlich ist. Ja. Man muss ein bisschen denken.
Und es geht verdammt
oder
schnell.
Oder mit der Zeit gehen.
Ja.
Der Vorteil ist, beim Paddelboot kannst du paddeln, braucht man nichts denken. Es geht immer irgendwie geradeaus, es gibt keine Trambahnschienen, es gibt keine Hindernisse. Es ist unheimlich schön, man kann runterfahren im Kopf total, schaut in den Horizont und paddelt. Beim Radfahren musst du ja ununterbrochen aufpassen. Das ist eine Konzentrationssache.
Ja.
Ich halte es für zu gefährlich. Da, wo ich wohne, gibt es keine Radwege. Wir sind noch nicht so weit im Tessin. Das ist noch italienisch. Mhm. Da gibt es noch keine Radautobahnen, wie man sie jetzt hier plant, was ich für völligen Schwachsinn halte. Aber das geht mich nichts an.
Aber ich habe das in Zürich, gibt es eine Radautobahn.
Ja, Zürich ist ja nicht Tessin. Ja. Tessin ist
was ganz anderes, aber ja. Aber in der Schweiz habe ich das zum ersten Mal erlebt, dass es eine Radautobahn gibt, die in die Tiefgarage führt.
Aha.
Da darf man auch nicht anhalten, wie das auf der Autobahn ist, als Radfahrer.
Ja, also auf mich bringst du da nicht hin, weil mir das zu gefährlich ist. Aus.
Ja, das ist eine kluge Entscheidung. Muss Ihre Frau nicht rummeckern?
Das ist richtig.
Genau, und sich Sorgen machen, genau. Nochmal beim Paddeln, wie lange paddeln Sie da dann, wenn Sie das so machen?
Also eine halbe Stunde oder sowas irgendwie.
Und ist das ein Teil von Fitnessprogramm? Sie sind ja offenbar körperlich sehr fit.
Ja, ein bisschen Fitnessprogramm, ja. Aber das Nebenbei-Fitnessprogramm nenne ich das so. Also ich gehe nicht in ein Fitnessstudio, weil so viel Zeit habe ich nicht. Aber ich habe ja auch, was mich die Leute immer noch ansprechen, in einem Buch, so Dinge geschrieben, wie man kann beim Zähneputzen zum Beispiel auf einem Bein stehen und sich die Zähne putzen und dann aufs andere Bein wechseln und weiter putzen, dann hat man schon was gemacht.
Ja.
Das ist so die Grundphilosophie. Ja? Man kann einfach nebenbei was machen.
Auch das gehen Sie ganz entspannt an. Nicht nach dem, ich muss jetzt der fitteste Mann sein, die meisten Muskeln haben. Sie sind ganz jung von der Musikindustrie entdeckt worden. Das Thema haben wir schon mal gestreift. Manchmal erzählen ja auch Stars, dass sie dann sich vereinnahmt gefühlt haben, fremdbestimmt. War das Ihr Gefühl damals auch?
Nein, weitgehend schon ein bisschen, ja. Also ich muss dazu sagen, das war eine andere Zeit damals. Also zum Beispiel war alles mehr aufgegliedert. Ich hatte zum Beispiel einen tollen Schreiber, Scharfenberger, der die Musik machte und eine tolle Frau, die die Texte machte, Finne Busch. Also ich konnte keinen Beitrag leisten zum Komponieren.
Ja.
Das wäre nicht gegangen. Dann hätte der Herr Scharfenberger gesagt, dann schreibt er dann, macht deine Songs und ich bin weg. Mhm. Ja? Also das war damals mehr so
arbeitsteilig.
Ja, wie soll ich sagen? Ich weiß
aber dann
waren
genau, Sie ja dann doch
es kam
noch
dann
mehr
durch die Liedermacher, kamen dann die ersten raus, die sagen, ui, der hat seinen Song selber geschrieben.
Ja. Ja.
Und dann durch die Beatles da war der große Bruch, wo man gesagt hat, da gibt es eine Gruppe, die haben 350 Songs im Keller liegen. Ja. Und dann ging es plötzlich los. Aber zuvor war das alles sehr Produzent, Autor, Schreiber, Komponist.
Und der es verkauft. Und der es verkauft, der Peter Krause
genau.
Auf der
und
Bühne,
wir waren
der
ein Team gut. Und wir haben gearbeitet als Team.
Ja.
Also insofern hatte ich da keine große Freiheit. Mhm. Aber ich war mit meinem Produzenten, es war ein väterlicher Freund von mir, der nicht nur die Nummern mit mir ausgesucht hat, sondern auch eben mich in vielen Dingen beraten hat. Also und auch auf den richtigen Weg geführt hat oder auch von vielem erlöst hat. Na, erlöst ist ein bisschen übertrieben.
Vielleicht auch von manchem bewahrt hat.
Bewahrt, das war das Wort.
Entschuldigung. Ja. Sie waren ja auch sehr, sehr fleißig. Es gab dauernd neue Singles. Hat es nicht geschlaucht damals?
Nein, ich wollte ja singen. Ich hätte durchgesungen. Nein, das ist eine ganz einfache Geschichte, das ist auch die Geschichte, warum ich erst jetzt im zarten Alter von 69, nach 69 Jahren, wollte ich sagen, eine goldene Schallplatte habe. Das ist meine erste. Bei so vielen goldenen Schallplatten. Es war so, dass ich war der Erste, der gleich mit der ersten Scheibe aus Amerika, nämlich mit der Übersetzung von Tutti Frutti, einen Hit hatte. So, jetzt war es natürlich logisch, dass die amerikanischen Produzenten mir amerikanische Hits anboten, die deutsche Fassung davon zu machen. Die ganzen Elvis-Songs. Peter, das soll der Peter singen. Und der Mendelssohn, mein Producer, hat gesagt, ja, Peter, wir machen das, wir bringen das raus, um zu vermeiden, dass andere Produzenten jetzt, die fieberhaft nach einer Peter-Kraus-Konkurrenz suchten, diesen Song bekommen. Denn es ist ja in dem Schallplattengeschäft ist es ja so, Sie können einen Song haben, da brauchen Sie gar nicht, da verkauft der Song von selber. Ja? Also es gibt Songs, die sind so groß, die hätte jeder singen können und hätte einen Nummer 1 Hit gehabt. Und solche Sachen waren ja auch dabei. Jetzt habe ich nur aufgenommen und irgendwann sind die natürlich meinen Produzenten aufs Dach gestiegen und haben gesagt, ja Moment, wann bringt er die raus? Und jetzt haben wir wirklich alle 3 Monate eine neue Single rausgebracht. Und eine Single, die nach 3 Monaten und es kommt eine neue, dann wird die alte nicht mehr gekauft. Also ich bin nie...
Kannibalisiert sich das, ja.
Ich bin nie so hoch. Wie es heute in der Zeitung steht, ich habe mir selbst Konkurrenz gemacht.
Ja, aber mein Gedanke war ja, das muss ja schlauchend gewesen sein, das haben Sie gar nicht so empfunden. Es war nicht anstrengend für Sie. Es war einfach schön.
Nee, es war schön. Schön,
ja. Ehrlich. Ja. Was war der Reiz der Musik damals? Was war das, weshalb Sie gesagt haben, diese Musik ist es, die ich gerne mache?
Ich würde nicht einmal sagen, dass es diese Musik war, dass ich das gesagt habe, weil ich kann mich erinnern, ich war mit Max Greger auf Tournee und das war ja eine Big Band und ich habe da mein Tutti Frutti gesungen und mein Susi Baby und Susi Rock und wie die Dinger alle hießen, die neuen oder Vabene oder sowas. Und ich habe darauf bestanden dann, Love Me or Leave Me zu singen oder Basin Street Blues, weil ich eine Big Band hinter mir hatte. Also es war nicht so, dass ich jetzt der war, der auf die Bühne ging und gesagt habe, ich bin ein Rock'n'Roller. Mhm. Nee. Ich habe schon damals sehr querfeldein alles Mögliche probiert.
Sie und waren Musiker.
Genau. Und hatte natürlich das Glück, dass ich einen Max Greger im Hintergrund hatte, der natürlich eine Big Band und also das war halt mein, ja, also ich habe mich damals schon eigentlich mit der Musik beschäftigt, die mir immer noch am Herzen liegt und habe die auch eingesetzt. Also ich habe nicht gesagt, ich darf das nicht machen, weil ich bin jetzt Rock'n'Roll oder Schlagerinterpret oder so etwas, nein.
Wir durften nicht zu Ihnen, aber Sie durften zu uns. Ich meine jetzt in die DDR. Mhm. Sie haben auch da Tourneen gemacht, ja, und gespielt.
63.
Ja, war das Publikum anders?
Disziplinierter.
Disziplinierter?
Im positiven Sinne.
Heißt was?
Ja, heißt elegant, zuhörend, mhm, gut gekleidet. Einfach, es war schön. Ich kann mich erinnern, es war wirklich schön.
Und wie haben Sie die DDR erlebt? Sie
streng. Also es war ja wirklich so, dass ich ein Buch abgeben musste, was ich singe und was ich spreche.
Ach, was Sie sprechen auch?
Wie?
Was Sie sprechen auch? Sie mussten,
ja, in erster Linie.
Ah, okay.
Und das wurde jeden Tag überprüft. Da saß immer jemand drin, der überprüft hat, ob ich nicht was anderes sage.
Ja, so war das. Aber Sie haben ja wahrscheinlich auf der Bühne nicht irgendwie Dinge gesagt, die Sie auswendig gelernt haben, sondern eher damals, doch was spontan?
Damals eigentlich schon, ja. Also zumindest auf der Tournee bestimmt, ja.
War das so, wie man heute sagt,
gescriptet? Weil es saß jemand da, der hat aufgepasst. Also wenn ich hätte sowieso nicht irgendwas gesagt, aber der hat aufgepasst, da kann ich mich genau erinnern. Aber es war schön, war schön. Ja. War ein tolles Erlebnis. Ich bin froh, dass ich das machen durfte. Denn ich durfte es ja nur machen, weil ich einen österreichischen Pass habe.
Als Bundesdeutscher hätten Sie es nicht machen können, aber Sie waren eben auch Österreicher, weil Ihr Vater,
ja, genau,
von da kam. Mhm. Und Sie klingen ja auch so ein bisschen so, irgendwie, man kann es nicht ganz richtig zuordnen.
Ja, nein, ja, ich bin in München aufgewachsen.
Münchner, aber schon auch noch ein bisschen südlicher.
Ja, ich bin in München aufgewachsen und habe dann eben sehr viel in Wien gelebt und in Salzburg. Und, ja, und meine Frau ist Wienerin, spricht auch ein bisschen.
Ja, ach, schön, dann sprechen Sie zu Hause so wirklich so das, was wir so schön, so gemütlich finden, das Wienerische.
Ist es auch.
Ist es auch,
ja. Ist es, finde ich auch.
7 Jahrzehnte Musikkarriere, da ist so viel passiert musikalisch. Sie sind sich selber treu geblieben. Welche Musiktrends, die sich in diesen 7 Jahrzehnten ereignet haben, haben Ihnen gefallen, welche eher nicht?
Also da gibt's die Geschichte vom Rap, ja, wo ich gesagt hätte, das ist eine Eintagsfliege. So wie damals die großen Schlagersänger, die älteren Herren, ich sage jetzt einmal Vittorio Toriani, Bill Ramsey, mit denen ich befreundet war, aber im ersten Moment haben die gesagt, der Peter Kraus, der kann nur Eintagsfliege sein mit dieser komischen Musik. Ja, so habe ich beim Rap gesagt, das kann sich nicht lang halten, weil das kann nicht gehen. Ich hätte mir nie gedacht, dass Rap, also, ja, weil da sprechen Leute in einer anderen Sprache und
also dann gab es ja Gott sei Dank Geschwindigkeit.
In einer hohen Geschwindigkeit. Also ich bin nach wie vor kein Rap-Fan. Mhm. Ich finde es nur faszinierend, wie die Jungs das machen oder die Damen. Aber ja, das begeistert mich nicht.
Mhm. Was begeistert Sie von den Musiktrends, die sich so ereignet haben, während Sie Swing und Rock'n'Roll gemacht haben?
Da treffen Sie mich jetzt ein bisschen, dass ich auch sagen muss, ich habe die verschiedenen Trends gar nicht mitbekommen. Das interessiert mich nicht. Mir hat ganz mein früherer Produzent hat mir gesagt, als ich immer gesagt habe, man muss immer aktuell sein, man muss immer vorne dran sein, man muss immer hören, was passiert heute und das muss ich machen. Da hat er gesagt, pass auf, das geht eine gewisse Zeit lang, dann wirst du finden, was du gerne hast und dabei wirst du stehen bleiben. Habe ich gesagt, nie, nie. Und er hat recht gehabt. Ja. Mhm. Mich interessiert nichts anderes. Es ist meine Musik, die liebe ich, die höre ich. Bei mir läuft den ganzen Tag, wenn Radio läuft, ganz leise, dann läuft Jazzmusik und so weiter. Mhm. Ich habe zu wenig Ahnung. Können Sie mit mir, müssen wir das Interview jetzt abbrechen? Ich habe keine Ahnung von den
Der
von
Mann
den
hat keine Ahnung von Musik.
Trends, von den Trends, von den Trends.
Das spricht doch aber auch dafür, dass Sie bei sich geblieben sind und für diese Glaubwürdigkeit. Heute ist ja Authentizität eines der Zauberwörter. Und das ist es dann wahrscheinlich. Das ist auch so ein Punkt.
Ja. Und wenn Sie ich schaue schon natürlich, ich habe natürlich jetzt mir eine Fernsehaufzeichnung von Taylor Swift angeschaut. Das ist klar, ich muss schon wissen, was die macht und wie das geht. Und ich bin begeistert, ja.
Also wovon sind Sie genau begeistert?
Von dem vielen Geld, das da drin steckt in so einer Produktion.
Ja.
Es ist unfassbar.
Milliarden-Business.
Wahnsinn. Ja. Aber ich meine, es ist auch gut angelegt. Also es ist sensationell gemacht. Aber ich muss mir es halt nur anschauen, weil ich bin derjenige, der halt trotzdem ein Musiker auf der Bühne mit einem Instrument live singen, ist mir lieber. Also ein Riesenaufwand. Und ich brauche eigentlich den Firlefanz drumherum her nicht. Aber es ist toll zum Anschauen. Mhm. Aber es begeistert mich nicht. Aber ich bin ein anderer Mensch. Ich würde mich auch nicht in ein Stadion setzen, um einen Interpreten anzuhören, wo mit mir noch 69.999 Menschen sitzen.
So wie die den ich dann ja auch nur gut sehe, weil es einen riesen Fernseher gibt.
Ja, das würde ich alles.
Bei Ihnen, wenn Sie zum Beispiel in den Kulturpalast in Dresden kommen, sieht man Sie und fühlt man Sie.
Wo?
In Dresden im Kulturpalast werden Sie auch spielen, ja. Wonach sehnen Sie sich?
Na, ich sehne mich immer noch nach so alten Jazzclubs und so weiter, wo es ein bisschen verrauchig und schmutzig ist.
Ist nicht gut für die Stimme.
Ja, das ist doch wurscht.
Gibt es irgendwas, was Sie für Ihre Stimme tun, dass Sie immer noch mit 85...
Ja, so wenig als möglich singen. Ich singe kaum.
Auch zu Hause nicht?
Nein. Und so gar nicht in der Badewanne oder in der Dusche oder irgend sowas.
Wer macht das schon? Ich weiß gar nicht, wer auf diese Idee gekommen ist, immer zu sagen, man singt unter der Dusche. Ich kenne niemanden, der unter der Dusche singt.
Keiner, gell?
Ja.
Ja, ich bin selten mit so vielen Menschen unter der Dusche, dass ich das also feststellen kann.
Ich frage das einfach gerne mal, weil ich mich dann immer gefragt habe, woher kommt diese Vorstellung, man singt unter der Dusche?
Ja, ich weiß es auch nicht.
Ja. Früher konnte man ja da auch gar keine Musik mitnehmen. Heute kann man sich ja irgendeinen Lautsprecher, der wasserfest ist, da reinhängen. Da könnte man noch mitsingen, wenn man das wollte. Aber
Nein, also ich singe eigentlich sehr wenig. Und ich höre auch wenig Musik. Also ich höre nur konzentriert Musik.
Also Sie setzen sich dann hin?
Ich setze mich hin, nehme ein Glas Rotwein oder Zigarre oder höre mir das Ding an.
Ja.
Aber sonst Berieselungsmusik gibt es bei mir nicht. Es sei denn vielleicht Jazz, ja. Also Rocksender, Jazzsender. Mhm. Ohne Werbung. Die gibt es ja, Gott sei Dank.
Ja.
Ansonsten, und ich muss aus dem Grund auch Kaufhäuser möglichst meiden, weil ich wahnsinnig werde.
Da läuft einfach so ein bisschen Hintergrundmusik, dieses Geplätscher.
Halte ich nicht aus. Weil ich weiß nicht, wahrscheinlich habe ich ein Musikerohr, ein geschultes Musikerohr und höre zu und kann dem Zuhören nicht entrinnen.
Mhm. Ich höre einfach nicht wegdrücken.
Zu. Ja? Mhm. Also ich weiß noch ein Beispiel, ich hatte einen großen Bandleader, der hat Musik auch gemacht, dann produziert für in der Sauna liegen und entspannen und für Übungen und was weiß ich, ja. Und hat mir das dann immer geschickt und hat gesagt, das musst du anhören und da bist du ganz, das ist ganz toll und das ist ganz, da bist du ganz entspannt, da bist du ganz ruhig. ich habe es ihm zurückgeschickt, habe gesagt, das macht mich so nervös, dieses Zeug, ich kann das nicht hören. Ich brauche keine Musik zum Entspannen. Mhm. Für mich gibt es keine Entspannungsmusik, wenn das so das macht doch nur nervös. Das kann ich nicht aushalten.
Ich fühle das auch. Ich habe mal einen Wellness-Gutschein geschenkt bekommen und ja. Dann plätscherte irgend sowas vor dich hin. Und es hat mich, als ich schon da reinkam, ich gedacht, um Gottes Willen. Und dann
sehen Sie?
Habe ich die nette Frau, die mich dann massieren sollte, habe ich gesagt, könnten Sie bitte diese Musik ausmachen? Die hat mich völlig entgeistert angeguckt, ja. Weil das gehört doch dazu, das braucht man, das ist gut, macht mich wahnsinnig, bitte nicht.
So. Peter Kraus. Wir sind auf demselben Level, ich sehe das schon.
Ja, ja, lass den alten Mann nicht rein, singen Sie. Also in sich selber nicht den alten Mann reinlassen. Mhm. Sie sind 85, Sie sind fit und lebenslustig. Wie verhindert man, dass der alte Mann sich irgendwie heimlich, still und leise reinschleicht?
Ja, so einfach ist das natürlich nicht. Aber die Frage ist eben oft gestellt worden, wie machst du das oder wie lebst du oder so weiter. Und genau. Wir haben ihm einfach einmal gesagt, der André, mein Gitarrist und ich, wir schreiben jetzt eine Nummer. Und ich habe den Text geschrieben und er hat den vertont. Und das ist ein Song, den ich wahnsinnig gerne singe und der auch irrsinnig gut ankommt. Die Leute hängen mir an den Lippen. Natürlich erklärt das noch nichts, aber es ist schon ein bisschen so meine Lebenseinstellung. Es gibt ja immer diesen Menschen, den zweiten Menschen in dir, der, was weiß ich, der sagt, du hast genug gemacht, kannst dich jetzt zurücklehnen, du warst erfolgreich, mach ruhiger und so. Und den meine ich damit. Das ist nicht unbedingt der sogenannte Sensenmann, der jetzt da kommt, aber auch der könnte es sein. Auch den braucht man nicht. Also,
nee. Es wirkt nicht so, als stünde der vor der Tür.
Nein, aber die Zeile kommt aber vor. Manchmal steht er vor meiner Tür, so ist im Text drin und grinst mich. Ich kann Texte komischerweise nur, auch wenn, selbst Musik, wenn ich sie geschrieben habe, wenn ich sie von vorn bis hinten durch singe oder erzähle. Aber mittendrin finde ich das richtige Wort nicht. Ja. Und grinst mich, nicht zynisch. Ich weiß es nicht. Also ist ja egal.
Ist also wisst ihr,
was ich meine damit?
Ja.
Und ich bin sehr froh, dass der Song... was ich festgestellt habe in vielen Konzerten jetzt, denn wir machen ja laufend Konzerte, also das hat ja nichts mit der Tournee zu tun, wir sind ja unterwegs, Einzelkonzerte, der greift die Leute richtig. Das macht mir Spaß, bin ich sehr froh.
Deshalb habe ich auch gedacht, ich muss das fragen, weil das bewegt offenbar ganz viele Menschen. Sie haben da ein Gefühl getroffen, was ganz viele Menschen bewegt. Und Sie verkörpern ja auch eine Antwort darauf. Lass den alten Mann nicht rein. Das fängt ja ganz viel im Kopf an. Was machen Sie dafür?
Was mache ich dafür? Ich weiß es nicht. Schwer eine Antwort zu geben. Wenn ich jetzt sage, ich lebe mein Leben oder unser Leben, das Leben meiner Frau und mir, dann ist das ja keine Erklärung, weil sie nicht wissen, was ich meine. Vielleicht etwas, was ich schon als junger Mensch immer gesagt habe, du musst dir vieles anhören, vieles anschauen, aber du musst sofort rausziehen, was will ich davon und was will ich nicht. Und das musst du durchziehen. Auf keinen Fall dich irgendwo anhängen und glauben, da muss ich dabei sein oder da muss ich mitmachen oder das muss ich auch tun, weil man es tut oder sowas. Diese ganzen Dinge, die heute so modern geworden sind, finde ich, bei der Jugend oder so modern sein müssen bei der Jugend durch den ganzen Internetkram, die können ja gar nicht mehr anders, die können ja nicht mehr aus, sonst gehören sie nicht mehr zu ihrer Clique oder Gesellschaft oder wie immer man sagt. Das gab es ja Gott sei Dank früher nicht. Früher war das, finde ich, einfacher. Aber ich habe immer gesagt, du musst einfach entscheiden, wie du leben willst und das ziehst durch, knallhart. Und ich glaube, das ist es.
Spüre ich es richtig, dass vielleicht auch ein Teil der Antwort ist, denk nicht so viel drüber nach?
Ja.
Such nicht nach Antworten, sondern mach einfach.
Ist auch in dem Text drin. Ja. Ich denke nicht nach, was noch passieren kann. Schau nach vorne und nicht zurück. Ja, das ist, ja.
Peter Kraus. Fit bleiben fängt im Kopf an. Auch das, wären Sie gern unsterblich?
Was wäre das? Das würde immer weiterleben, oder? Ja. Also, ich habe komischerweise, hätte ich keine wahnsinnige Freude, unsterblich zu sein. Aber was mich interessieren würde, unsterblich zu sein und nach rückwärts zu leben.
Also das nochmal zu erleben?
Ja, in die Ritterzeit. Oder
ach so, ja. Nicht Ihr Leben nochmal zu leben, sondern...
Nein, einfach in die Epochen zuvor. Das würde mich interessieren. Weil das ja wesentlich spannender ist.
Wirklich?
Ich glaube, ja. Also ich habe immer, es war natürlich ein blöder Scherz, ich habe gesagt, ich würde in der Ritterzeit leben, wo die Männer um die Frauen gekämpft haben mit dem Schwert in der Hand und so. Das ist natürlich Quatsch, aber ich stelle mir das toll vor.
Ja. Da wären Sie doch aber eher
diese edle Ritterzeit, das war schon, also das, diese Zeit, wo Männer gekämpft haben und Frauen verehrt wurden und das muss schon eine tolle Zeit gewesen sein. Heute ist es ja umgekehrt. Heute musst du ja froh sein, wenn eine Frau dich anschaut. Also Wahnsinn.
Ja. Sie sind der Gentleman.
Ich versuche es.
Ja. Das mit dem Mittelalter überrascht mich jetzt ehrlich gestanden.
Ja?
Da, so.
Ja, wahrscheinlich ist es auch ein Blödsinn. Aber
Ritter Kraus, das passt jetzt nicht.
Ja, wenn dann Raubritter.
Ach so.
Also, angeblich. Mein Originalname ist ja Kraus Necker.
Ja,
Kraus Necker. Ja. Mein Vater hat das Necker schon gestrichen, weil Künstlername Kraus.
Macht es besser, Peter Kraus.
Und mein Onkel hat eine Ahnenforschung gemacht und angeblich, ich stehe nicht so auf solche Dinge, hatten wir eine Burg irgendwo in Österreich und waren Raubritter und hießen Grauseneck mit lauter G geschrieben. Doppel-G am Schluss. Ob das stimmt, weiß ich nicht.
Grauseneck.
Aber mir hat das, als er damit kam, hat mir einfach gefallen, aus einer Raubritter-Familie zu kommen.
Ja, der deutsche Elvis aus einer Raubritterzeit.
Das ist doch was, oder?
Sie durften den, deshalb sage ich das mit dem deutschen Elvis nochmal, Sie durften den richtigen Elvis oder konnten ihn nicht treffen, aber ich glaube, es war auch so, dass die Plattenfirma gesagt hat, naja, das ist vielleicht nicht so günstig, wenn die sich da die Hand geben, das Original.
Ja, weil man natürlich die Presse kennt und es war einfach die Befürchtung, dass dann Zeilen, nachdem ich den Namen deutscher Elvis mehr oder weniger weg hatte, der ja sehr gut war für den Staat, aber nicht für mein ganzes Leben. Ja? Mhm. Ich habe dann andere Namen bekommen, Heulboy oder Schluck auf Heini und solche Sachen haben es dann geschrieben. Das war auch lustig. Aber wir hatten einfach das Gefühl, so Presse würde schreiben, das Original und das ist der ihn schüttelt ihm die Hand, der den kopiert hat oder der den nachgeäfft hat und so. Die müssen ja auch ihre Zeilen machen. Haben wir lieber gesagt, okay, machen wir nicht. Und nachdem er mit meiner Freundin eine Spuse hatte, hat mir die erklärt, wie er ist.
Und?
Ja, super Typ.
Super Typ, okay. Ich bin diese Kurve jetzt auch nur geflogen, weil ich gedacht habe, Sie haben in 7 Jahrzehnten Karriere so viele Menschen kennengelernt, so viele interessante Menschen. Sie haben zum Beispiel Erich Kästner persönlich noch getroffen, weil Sie im fliegenden Klassenzimmer gespielt haben. Ja. Der erste Film, den Sie gespielt haben. Sie haben wahrscheinlich ganz, ganz, ganz viele Stars getroffen aus unterschiedlichen Bereichen. Welche sind Ihnen in Erinnerung? Dieser Begegnungen?
Ich sag's mal so, ich war ja auf der Schauspielschule schon angemeldet, in München und musste das absagen wegen Karriere.
Sie hatten schon so viel zu tun.
Ne, ich habe Karriere gemacht und konnte. Also ich habe immer dann gesagt, mit den Filmen, die ich gemacht habe, waren die Schauspieler, die Partner, die großen Partner, meine Schauspiellehrer eigentlich. Und ich bin schon sehr stolz darauf, muss ich sagen, dass ich also nicht nur mit Kästner, da war ich ja noch ein Kind, aber ich habe mit Paul Dahlke, mit Heinz Rühmann, ich habe den letzten Film mit Hans Albers gemacht, also seinen letzten Film. Da waren wirklich lauter Größen, mit denen ich spielen durfte. Und es war eine sehr, sehr, sehr viel ruhigere Zeit als heute. Da saß du wirklich in der Kantine mit dem 1,5 Stunden, hast was getrunken und man hat sich über Schauspielerei unterhalten und bei der Gelegenheit, komm, nimm doch mal das Buch, geh mal die Szene von übermorgen durch und wie sprichst du das? Und ich glaube, das
war entspannter.
Ja, ganz entspannt. Ganz entspannt. Wir haben ja auch 3 Wochen hingedreht oder 4 Wochen an einen Film und man kam sich wirklich automatisch nah. Und ich habe die Leute natürlich bewundert. Das waren die großen Schauspieler. Und das war schon toll. Und ich habe viel von denen gelernt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, aber ich höre immer nur, heute müssen am Tag bei einer Fernsehserie müssen so und so viele Minuten reingedroschen werden. Dann kann ich mir das nicht mehr vorstellen, dass das geht. Mhm. Aber das war eine schöne Zeit. Das war eine schöne Zeit.
Wer von den großen, wen von den großen alten Leuten, die Sie getroffen haben, fehlt Ihnen? Oder fehlt Ihnen und fehlt uns?
Ja, was heißt fehlen? Fehlen, mein Gott, fehlen.
Wen vermissen Sie? Wer würde unserer Musik- und Showlandschaft gut tun, den es nicht mehr gibt?
Ja, da möchte ich nicht so weit zurückgehen. Also ich weiß es nicht, aber ich kann dazu nur sagen, ich glaube, so Leute wie in der Showbranche, wie ein Peter Frankenfeld oder sowas, das waren schon irgendwo, das waren schon tolle Leute, die sehr viel am Kasten hatten. Mhm. Einfach so wie mein Vater auch, weil die eben einfach alle Sparten machen mussten. Ja, um einfach schlichtweg nur um Geld zu verdienen. Um genügend Geld zu verdienen, musste es viel machen. Also mein Vater hat auch Radio gemacht und dann hat er gesungen in einer Bar und dann hat er Operette gespielt und dann hat er Kabarett gemacht und dann hat er ein kleines Kaffeehaus aufgemacht. Und Frankenfeld oder solche Leute, das waren schon tolle Leute, das waren schon tolle Entertainer. Muss ich schon sagen.
Coolen Kampf. Wenn Sie von Ihrem Vater erzählen, noch eine Frage, die jetzt auch wieder ganz zurückgeht. Ja. Hat Ihr Vater dafür gesorgt, dass Sie auf diese Spur kommen? Hat er Sie ein bisschen gedrückt und gesagt, du, nee. Peter, du musst das hier machen, so wie ich?
Wie gesagt, wir haben nur miteinander gesungen. Mhm. Er hat meine Begeisterung für Singen, also wir haben alles möglich gemacht. Wir waren auch beim Heurigen. Und mein Vater hat beim Heurigen plötzlich gesungen, und weil er mit mir gern gesungen hat. Habe ich gesagt, und mein Vater war ein Hausherr und ein Seidenfabrikant. Ja, mein Vater war ein Hausherr. Und so. Wir haben immer gesungen. Es war einfach schön. Und dann muss ich sagen, sein Partner damals in der Kabarettszene war Gunther Philipp. Und den habe ich bewundert. Ja, den habe ich bewundert, weil er sehr komisch war. Das war ja ein Nervenarzt, der Gunther Philipp. Mhm. Und nach dem Krieg hat mein Vater gesagt, du bist so lustig und komm, werd Schauspieler, wir machen eine Kabarettgruppe. Und das war so mein Nennonkel. Und den habe ich geliebt und den habe ich natürlich bewundert, weil der war toller Butterfly-Schwimmer, der war Staatsmeister auf Ferrari in Österreich. Das war für mich ein Halbgott. Ja. Und ich weiß nicht, ob das heute auch so ist, aber es waren einfach Leute, die so unheimlich viel am Kasten hatten.
Ja, eine große breite Begabung, ja, und ja, ein breites Wissen. Ja.
Die vermisse ich schon. Also ja. Ich weiß es.
Ja. Ja. Und Sie haben, wenn wir schon bei Vater-Sohn sind, Sie haben Ihren Sohn dann aber auch machen lassen, wie Ihr Vater ja offenkundig auch keinen Druck auf Sie ausgeübt hat.
Mein Sohn, im Grunde genommen, setzt er das genau fort. Also der macht...
Ist ja auch sehr breit aufgestellt.
Ja, ja. Er hat studiert,
Künstler.
Er hat Malerei und Fotografie studiert in Italien, hat Regie studiert in Chicago und hat wahnsinnig viele Regiearbeiten, Werbefilme gemacht. Momentan malt er. Ich habe gestern erst mit ihm telefoniert. Hat er mir gesagt, es sind 18 Bilderausstellungen, die er jetzt in 2 Jahren gemacht hat. Toll. Ja, und er macht unheimlich schöne Musik, aber er ist natürlich in Chicago aufgewachsen, das ist ein reiner amerikanischer Markt. Also es ist schwer, dass man in Deutschland damit was machen will, aber kann. Aber
Und er hat mit Ihnen ja auch mal auf der Bühne gestanden und dann habe ich gedacht, beim Vater gibt es vielleicht so eine Verlockung, der muss jetzt mit mir weitermachen. Naja, ich will, dass der kraus und kraus.
Ich kann ihm nicht sehr viel helfen, ja, weil das sind doch 2 Sparten. Also meine Musikart und seine Musik oder die junge Musik von heute, die er ja auch nicht mehr macht, da ist er auch schon zu alt dafür.
Ja.
Man ist ja auch 50. Also, ja,
mein Alter.
Ja, es ist auch, nee, das ist schade, dass man nicht helfen kann. Aber ich kann ihm insofern helfen, dass er machen kann, was er will. Und das ist ja schon mal schön, oder?
Das ist was ganz Wunderbares, ja, wenn die Eltern nicht versuchen, sich über ihre Kinder selber zu verwirklichen.
Ja.
Ja. Ja. Bei all den verschiedenen Dingen, die Sie gemacht haben, Sie haben ja schon erzählt, was Sie alles gemacht haben. Über 7 Jahrzehnte Karriere als Musiker, als Regisseur, als Schauspieler, als Produzent. Was ist das Unveränderliche in Ihnen, an Ihnen?
Unveränderliche?
Das Unveränderliche, das, was sich nie verändert hat oder wo man Sie immer wieder erkennen würde.
Das ist, glaube ich, mein Drang, immer gut gelaunt zu wirken. Nicht nur für die anderen Menschen, sondern für mich selber. Ich will einfach gut gelaunt sein.
Wirken oder sein?
Sein.
Ist das anstrengend?
Ja, manchmal ja, sicher. Ja. Sicher.
Sie strahlen das hier auch aus. Gibt es eine Botschaft, die Sie Ihrem Publikum mitgeben wollen?
Geht in meine Konzerte.
Okay. Ich meine, das ist jetzt die Botschaft für das Publikum, was Sie jetzt hier hören. Am 15.10. ist Peter Kraus im Kulturpalast in Dresden. Können Sie ihn erleben? Mit Hüftschwung oder nicht, weiß ich nicht. Ja. Aber wenn Sie dann auf der Bühne stehen mit dem, was Sie tun.
Ja. Dann kommt die nächste Zeile. Lass den alten Mann oder lass die alte Frau nicht rein.
Lass die alte Frau nicht rein, den alten Mann. Die Botschaft von Peter Kraus, und der weiß, wovon er spricht. Mit 85 hat er den alten Mann nicht reingelassen.
Genau.
Bis jetzt nicht. Vielen Dank, dass wir miteinander sprechen
konnten.
Ich
danke Ihnen, es war sehr schön.
Fand ich auch. Danke. Und damit ab in die ARD-Audiothek, wo es jeden Sonntagmittag einen neuen MDR-Sachsen-Sonntagsbrunch gibt. Immer montags, dann gegen Abend kommt unser Kulturpodcast Aufgefallen. Kann ich auch empfehlen.
Der Sonntagsbrunch. Ein Podcast von MDR Sachsen.